Adele Neuhauser, viele von denen, die uns jetzt zuhören, kennen und lieben sie auch aufgrund ihrer Rolle als Kommissarin Bibi Fellner im Wiener Tatort, die redet, wie ihr die Goschen gewachsen ist. Wie viel Adele Neuhauser steckt in Bibi Fellner?
Ich frage mich manchmal, wie viel Bibi steckt in Adele Neuhauser. Ich spiele sie und ich mag sie. Ich mochte sie von der ersten Sekunde an, wie ich die ersten Bücher gelesen habe. Und ich mochte ihre Unsicherheit, ich mochte ihre Alkoholsucht. Die hat für mich schauspielerisch auch eine gewisse Herausforderung beinhaltet. Aber ich mochte ihren Humor und ihre Verzweiflung, also diese Kombination. Und insofern sind wir uns doch sehr ähnlich, weil da verstehe ich sie sehr gut aufgrund meiner Art, meiner übertriebenen dramatischen Ader, die wahrscheinlich die griechische Ader ist, neige ich zum Dramatisieren. Aber gleichzeitig habe ich auch da sehr, sehr viel österreichische Ader in mir drinnen. Da kommt der Humor. Und insofern, glaube ich, sind wir uns sehr ähnlich.
Ich habe diese Frage bewusst auf das Thema Identität ausgerichtet, weil ich den Eindruck habe, Identität, das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn es um Adele Neuhauser geht. Sie sind ein Kind zweier Welten. Ihre Mutter war Österreicherin, ihr Vater Grieche. Das ist ja auch eine Kombination, wie man sie nicht alle Tage findet.
Ja.
Wie verträgt sich die südländische Mentalität mit den österreichischen Anteilen an Ihnen?
Ja, früher als junges Mädchen hatte ich das Gefühl, das verträgt sich überhaupt nicht. Also ich bin mehr Griechin, als ich jemals Österreicherin werden kann oder sein möchte. Bis ich dann nach Deutschland gegangen bin als Schauspielerin und mich da von Norden, von Münster, also nicht so weit Hamburg, von Münster hinuntergearbeitet habe in den Süden zurück, festgestellt habe, dass ich mehr Österreicherin bin, als ich gedacht habe. Und das auch mit großer Freude Österreicherin bin. Ich möchte das jetzt ein klein wenig relativieren aufgrund der politischen Situation. Da weiß man nicht, was man gern ist. Aber gut, da sind wir nicht alleine in dieser seltsamen Welt gerade. Es ist dann eigentlich im Grunde dann gar nicht mehr so wichtig, woher man kommt, sondern was man ist. Das, was man daraus macht, was man im Endeffekt dann auch wirklich lebt. Natürlich prägt alleine die Natur, alleine das Meer, das Salzwasser, die Luft, die Wärme. Aber auch Österreich mit dem Waldviertel, das ich als Kind sehr oft besucht habe durch meine Großeltern, die da gelebt haben. Ein extrem hartes Klima und so, das prägt sicher auch einen Menschen im Denken und im Sein.
Aber was die Eigenschaften angeht, griechische Eigenschaften, Eigenschaften einer Griechin, Eigenschaften einer Österreicherin, also welche Eigenschaften verbinden Sie jeweils mit diesen Ländern? Können Sie das sagen?
Naja, ich glaube, dass ein gewisses Temperament mir schon von der griechischen Seite mitgegeben wurde, das mein Vater schon sehr ausgeprägt hatte. Ein sehr energisches Temperament und auch vielleicht, wie ich schon vorher erwähnt hatte, die Neigung zum Dramatischen, auch zu dieser griechischen Tragödie. Ich glaube, das hat mich schon auch sehr geprägt. Und Österreich ist meine Mutter, meine Großmutter, die Großeltern, meine Großmutter war eine sehr wichtige Person in meinem Leben, ist der Humor. Also da ist ein sehr eigenwilliger Humor und auch ein sehr kreativer Umgang mit Sprache, das nicht nur meiner Großmutter und meiner Mutter zu eigen war, sondern finde ich den Österreichern an sich. Also sie können sehr elegant mit Sprache umgehen.
Wenn wir dann jetzt nochmal in Ihre Biografie einsteigen und ein bisschen weiter zurückgehen, ziemlich weit sogar.
Ja.
Sie sind ja im Alter von 4 Jahren von Griechenland nach Wien gekommen. Können Sie sich an diesen Ortswechsel noch erinnern und wie sich das anfühlte? Und offenbar spielte da, habe ich gelesen, auch eine Riesenschildkröte eine herausragende Rolle.
Naja, wir hatten eine im Garten. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen Riesenschildkröten bei sich zu Hause haben. Was mit der dann passiert ist, weiß ich nicht. Also die wird wahrscheinlich zurückgelassen worden sein. Ich kann mich natürlich nicht mehr ganz genau erinnern, wie das abgelaufen ist. Aber ich kann mich schon an ein Gefühl erinnern. Ich kann mich auch an die Aufregung erinnern. Ich weiß, dass mein Vater, das hat er mir später dann auch bestätigt, sehr, sehr ungern aus Griechenland weggegangen ist, weil es ihm damals gut ging, beruflich und überhaupt in Griechenland. Aber meine Mutter eben zurück wollte nach Österreich und da war irgendwie dann schon der Wurm drinnen. Also da war die Familie nicht mehr so Familie, wie man sie im positivsten Sinn sehen will. Und wir sind nach Wien gekommen und haben da anfänglich bei meinen Großeltern im 4. Bezirk, in dieser Riesenwohnung sind wir da untergekommen. Das war sehr abenteuerlich und war auch irgendwie toll, aber es war extrem anders. Also es war kein gutes Gefühl.
Und wie entwickelte sich das dann weiter? So?
Naja, wir haben dann unsere eigene Wohnung bekommen im 10. Bezirk, das ist ein Arbeiterbezirk. Und damals war von dieser Siedlung aus Wien am Ende, also da gab es nichts mehr, da gab es dann nur noch Felder, eigentlich sehr schön. Das hat sich dann sehr schnell gewandelt, da wurde dann die Tangente gebaut und da ist auch mein Meerschweinchen begraben unter der Tangente. Wow. Ja. Also ja, alles im Wandel und alles nicht so einfach und wir haben dann auf 72 Quadratmeter zu fünft gewohnt und die Stimmung unter meinen Eltern war nicht mehr so gut. Und das hat natürlich einen großen Einfluss dann auch auf die Entwicklung und auf das Wohlbefinden der Kinder.
Und in der Schule, also als Sie dann in die Schule kamen, also Sie waren ja 4, als Sie nach Österreich gekommen sind und dann noch 2 Jahre, nehme ich mal an, und dann ja, auf die Schule gekommen, hat diese Binationalität dann sich auch in der Schule irgendwie negativ bemerkbar gemacht?
Nee, gar nicht, gar nicht. Also mein Vater hat wirklich aufgehört, mit mir Griechisch zu sprechen, wie wir in Österreich angekommen sind, was ich sehr bedauere. Ich hätte gerne die griechische Sprache weiter behalten und ich habe sie dadurch auch größtenteils verlernt. Die Aussprache nicht, aber leider das Vokabular und überhaupt. Und dadurch, dass ich eben in Griechenland nicht zur Schule gegangen bin, habe ich sie auch nicht gefestigt und von Grund auf gelernt. In Österreich, in der Schule, war nur beim Verlesen der Zeugnisse der besondere Moment Adele Neuhauser, geboren in Athen. Das habe ich immer sehr geliebt.
Und im Erwachsenenalter, in den vergangenen Jahren, würden Sie sagen, dass Ihr binationaler Hintergrund, Ihr Aufwachsen in zwei Welten gewissermaßen, Ihre Wahrnehmung prägt jetzt, was das Thema Flüchtlingskrise angeht?
Ja, nicht nur dadurch. Ich meine, das ist nicht gleichzusetzen mit dem, was diese Menschen durchmachen müssen, bedroht zu werden und einfach die Lebensgrundlage entzogen und man muss sich auf den Weg machen. Das war ja bei uns ganz anders. Aber das Thema Heimat behandle ich anders. Nicht, weil ich aus Griechenland komme, sondern weil ich nicht die Entscheidung treffen konnte, gehe ich weg oder bleibe ich. Und dadurch ist es für mich immer so, als hätte man mich gezwungen, dieses Land zu verlassen. Und ich immer wieder mich frage, wo ist eigentlich meine Heimat? Wo bin ich zu Hause? Und immer mehr merke, dass eigentlich die Heimat in mir liegt. Also dass es gar nicht an ein Land gebunden ist und gar nicht an eine Region. Aber natürlich kommen Erinnerungen und positive Gefühle in bestimmten Regionen, die gekoppelt sind. Aber wenn ich mich zum Beispiel erinnere an meine Kindheit, dann habe ich mehr Erinnerungen über den Geruchssinn. Der Geruch, der impliziert dann so vieles. Angst, also gebohnerte Böden, das ist so Respekt, das ist Amt, das ist Schule, das ist irgendwie so. Und andere Gerüche wie Oregano, das ist dann Griechenland oder das Salzwasser. Also diese Gerüche, die lösen bei mir bestimmte Assoziationen aus. Aber im Endeffekt, und ich glaube, das geht ähnlich dann auch diesen armen Menschen, muss man dann auch sagen, wo liegt die Heimat? In dir selber. Also das, was du mit dir machst, wo du dich als Mensch dann ansiedelst.
Ja, bloß das wird natürlich den Menschen, die heute als Flüchtlinge zu uns kommen, nach Deutschland, nach Österreich, nicht leicht gemacht, alles andere als. Und Sie haben ja vorhin schon kurz den Rechtspopulismus angesprochen. Wie ist das, in einem Land zu leben, in dem der Rechtspopulismus ja doch eine große Rolle spielt? Sebastian Kurz wie der in der Flüchtlingskrise agiert hat. Wie war das für Sie, das mit anzusehen?
Sehr unangenehm. Aber wie gesagt, wir sind da nicht alleine. Ich glaube, das ist ein Phänomen unserer Zeit. Also das ist die Frage nur, woher kommt das? Ich habe lange Zeit in Bayern gelebt und damals war in dem Dorf, wo wir gelebt haben, der rechte Anteil, extrem rechte Anteil, 18%, und das ist schon sehr, sehr viel. Und in einem Dorf ist die Bevölkerungsmenge überschaubar und dann kann man sich ungefähr ausrechnen, mit wem man schon gesprochen hat, der anders denkt. Und da ist mir damals aufgefallen, wenn man mit diesen Menschen alleine Auge in Auge spricht, ist es gar nicht so dramatisch, wie sie eigentlich agieren und argumentieren, wenn sie in der Gruppe sind. Und desto besser es den Menschen geht, umso ängstlicher werden sie. Also das ist ganz interessant. Jetzt in Deutschland zum Beispiel, AfD, das sind Menschengruppen, die einfach vergessen wurden, die übergangen wurden. Da ist ein Ausverkauf passiert und Versprechungen gemacht worden, die dann nicht eingehalten wurden. Und da ist auch ein Rechtsruck extremer Natur. Es hat keinen Sinn zu jammern, finde ich. Ich mag mich auch nicht mehr extrem darüber aufregen. Es ist jetzt so und ich glaube, dass desto mehr man bekrittelt, dass es so viel seltsames Gedankengut gibt, umso mehr Raum gibt man diesen Menschen. Man muss jetzt die positive Lebensvariante, nicht die heile Welt zeigen, sondern es angehen, also konstruktiv und angehen, anders angehen.
Aber wie erleben Sie denn diesen Rechtspopulismus? Sie haben jetzt von diesem Dorf gesprochen in Bayern, aber wie erleben Sie hier in Österreich, in Wien, im Alltag, wie erleben Sie dieses rechtspopulistische Gedankengut, diese Menschen, was für Begebenheiten sind das?
Naja, sehen Sie, das ist genau der Punkt. Mhm. Das erlebt man so in dem Sinn gar nicht. Ab und an, wenn man in ein Taxi einsteigt und dann kommen, die braucht man jetzt auch nicht und so ein Ding. Ich habe auch nicht wirklich den Kontakt zu solchen Menschen. Das ist ja auch in meinem Umfeld, gibt's kaum Rechtspopulisten. Das ist einfach so.
Ja, aber Sie haben sich zum Beispiel mal für Flüchtlinge engagiert, sind selbst aktiv geworden da. Ja. Aber Sie sind nicht in den sozialen Medien und von daher haben Sie jetzt auch keinen Shitstorm wirklich.
Ich habe von Kollegen wurde ich informiert, dass über mich ganz, ganz dramatisch schlecht gesprochen wurde im Netz, weil ich mich da gegen Rechtspopulisten im Parlament ausgesprochen habe. Ja.
Also insofern werden Sie ja doch, oder sind Sie damit doch konfrontiert worden?
Ja, aber ich werde nicht persönlich angegriffen. Mhm. Also das ist etwas, ich meine, das kann mir vielleicht noch passieren, aber ich hoffe nicht.
Ja, und dann haben Sie eben gesagt, jetzt wäre es an der Zeit, das Positive dagegen zu setzen.
Ja.
Also was lieben Sie an Österreich und was versuchen Sie dann Positives dagegen zu setzen? Oder meinten Sie jetzt in Ihrem eigenen Leben?
Natürlich in meinem eigenen Leben auch. Es hat ja keinen Sinn, immer darüber zu reden, was andere machen sollen, sondern auch dass man selbst. Also es gibt Projekte, die vorbildhaft sind, die einem positiv stimmen, die auch zeigen, dass das Zusammenleben mit Flüchtlingen wunderbar funktioniert. Es gibt ja viele, viele, viele Menschen, die sich darüber Gedanken machen und auch versuchen, das, was uns an Gedankengut Zerstörerisches passiert, aufzufangen und zu verändern, positiv zu verändern. Und das wäre gut, wenn man das hören würde, weil es ist leicht zu schimpfen und sich aufzuregen, aber es ist klüger, etwas Positives zu tun.
Höre ich da auch eine kleine Kritik an den Medien?
Nicht nur eine leichte, sondern ja, weil ich finde, das muss mehr transportiert werden, dass wir auch wirklich ein bisschen anders angestupst werden, dass es andere Sichtweisen gibt, dass es andere Beispiele gibt. Das wäre sehr, sehr vorteilhaft.
Bevor ich Sie jetzt zu sehr weiter quäle, die Probleme, die wir haben, zu lösen, das können wir natürlich hier an diesem Tisch sowieso nicht. Gehen wir aber jetzt nochmal zurück zu Ihrer beruflichen Laufbahn, weil Adele Neuhauser ist ja Thema dieser Sendung. Natürlich ist Adele Neuhauser viel mehr als Bibi Fellner. Darüber haben wir vorhin kurz gesprochen. Sie sind als Schauspielerin im gesamtdeutschen Raum, deutschsprachigen Raum bekannt und auch berühmt. In Österreich haben Sie 5 Romys erhalten. Das ist der österreichische Film- und Fernsehpreis zu Ehren von Romy Schneider. Die Zuschauer und Zuschauerinnen kennen Sie in Österreich unter anderem als Julie Zirpner in 4 Frauen und ein Todesfall. Da ist, glaube ich, gerade die 8. Staffel angelangt.
Ja.
Genau. Begonnen hat aber Ihre Karriere am Theater. Sie haben auch in Deutschland Theater gespielt, das haben Sie vorhin schon kurz erwähnt. Unter anderem am Stadttheater Regensburg, wo Ihr Mephisto für Schlagzeilen sorgte und auch sehr lange auf dem Spielplan stand, 6 Jahre oder so. Was fasziniert Adele Neuhauser am Theater?
Naja, das ist ein Platz, der so viele Möglichkeiten hat. Dieses kollektive Erlebnis, so großartig. Jede Vorstellung ist von der Zusammensetzung des Publikums abhängig, von den Darstellern, die einen Tag hinter sich haben, der auch bestimmte Einstellungen, Stimmungen impliziert. Und dann dieser Moment, ja, dann geht die Vorstellung los. Und man kann diesen kreativen Moment zuzulassen, dass diese 4 Wände ein ganz ein anderer Platz sind, einen anderen Kosmos erzählen, das ist eine Qualität, die man sonst nie anderswo erreicht. Und das macht das Theater so besonders. Und ich schwärme für das Theater, aber ich habe leider auch so viel schlechtes Theater gesehen, dass ich immer so Angst habe, wenn ich in einer Vorstellung gehe, dass es möglicherweise irgendwie daneben geht. Weil was ich gar nicht mag, wenn ich das Poltern der Bretter höre. Wenn ich das höre, dann stimmt was nicht. Also dann ist irgendwas vielleicht mit mir auch falsch gelaufen.
Und diese Rolle des Mephisto da in Regensburg, die hat besonders gepasst, oder?
Das war irgendwie der damalige Oberspielleiter Michael Bleiziffer wollte mich fest ins Ensemble holen nach Regensburg und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann hat er gemeint, naja, und was ist, wenn du den Mephisto spielst? Da habe ich gesagt, du bist aber ein Hund. Ich habe den Mephisto gespielt und ich bin trotzdem nicht ins feste Engagement gegangen, aber ich war also ein fester Gast sehr lange und dann auch später kurzzeitig auch im Ensemble. Mephisto war was ganz Besonderes. Mephisto ist eben ein Fantasiewesen, ein geschlechtsloses Wesen, ausgestattet mit sehr, sehr viel Begabung zur Verführung. Und insofern, glaube ich, muss Mephisto immer von einer Frau gespielt werden.
Wurde es aber bis dahin nicht?
Naja, ich war die 5. deutschsprachige Schauspielerin, die Mephisto gespielt hat. Ja, das war ganz, ganz was Besonderes. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es in Regensburg spielen durfte, weil hätte ich das an einem größeren, renommierteren Haus gespielt, dann hätte ich es vielleicht nicht so konventionell spielen dürfen. Wissen Sie? Und das hat mir ganz gut getan.
Okay. Jetzt zitiere ich mal Adele Neuhauser. Die einzigartige Kraft der Schauspielkunst liegt in der Fähigkeit des Menschen begründet im Spiel, die Toten wieder auferstehen zu lassen, die Erinnerung zu beleben, ihr Hauch und Stimme und einen lebendigen Gang zu verleihen. Das schreiben Sie in Ihrer Autobiografie, Ich war mein größter Feind. Da habe ich mich gefragt, was meinen Sie damit? Was ist ein lebendiger Gang?
Ja, das ist etwas, ich habe das sehr oft festgestellt, dass viele Schauspieler von der Schädeldecke bis zum Kinn leben, aber darunter weniger. Also all das, was der Körper erzählt, wird oft vergessen. Und für mich erzählt der Körper manchmal mehr als die Worte. Wie sich ein Mensch bewegt, impliziert die Sprache. Und ja, der Gang ist für mich entscheidend. Das ist jetzt sehr knapp.
Muss ich jetzt wirklich auch mal drauf achten, wenn ich das nächste Mal ins Theater gehe?
Ja.
Jetzt habe ich den Titel erwähnt, Ihrer Autobiografie. Ich war mein größter Feind. Da könnte man denken, die Schauspielerei, das war so ein bisschen die Flucht vorm Feind. Also eine Flucht aus dem eigenen Ich, womit wir dann auch wieder bei der Identität wären, worüber wir am Anfang geredet haben. Und dazu haben Sie interessante Dinge in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt. Da haben Sie nämlich gesagt, der wahre Gegner steckt in einem selbst. Wir werden alle zu Blendern erzogen und gerade als Schauspieler, / Schauspielerin, können wir es uns leisten, die Maske fallen zu lassen.
Ja.
Also, die erste Frage lautet jetzt, war die Schauspielerei tatsächlich so ein bisschen Flucht aus dem eigenen Ich, kann man
ja
das sagen?
Mhm. Also, ich glaube, das ist jedem Kind zu eigen, also jedem Lebewesen, menschlichen Lebewesen. Ich habe noch keine Tiere gesehen, die sich einer Figur bedienen. Das wäre interessant, das herauszufinden. Ja, es hat mir geholfen, Distanz zu mir zu kriegen und mich auch auszuhalten. Also, die Angst, die ich vor mir selbst hatte, weil ich wirklich mein Feind war, also weil ich mich verwundet habe, weil ich mich nicht mochte, weil ich mir im Weg gestanden bin, weil ich mir Dinge eingebildet habe, die im Endeffekt dann gar nicht wirklich relevant waren, so dass ich schuld wäre, dass meine Eltern sich getrennt hätten oder solche Dinge. Ja. Also da war das Hineintauchen in eine andere Geschichte, in einen anderen Charakter für mich lebensnotwendig und lebensrettend. Und vor allem auch, wenn ich in Gesellschaft war, andere zum Lachen zu bringen. Das hat mir dann irgendwie das Gefühl gegeben, ich werde auf eine zumindest gewisse Art und Weise geliebt und akzeptiert, so wie ich bin. Und das Lachen oder das Abstrahieren meiner Person in einen Charakter, der schräg und eigenartig und vielleicht sogar hässlich und ihn dann dadurch komisch werden lässt, hat mich beruhigt, weil so musste ich nicht perfekt sein im Leben.
Würden Sie denn sagen, Sie schreiben ja in Ihrer Autobiografie auch von Ihren Gefühlen von Schuld und Zerrissenheit. Sie waren 9 Jahre alt, als Ihre Eltern sich getrennt haben und immer wieder erwähnt in Interviews mit Ihnen auch Ihre 6 Selbstmordversuche, glaube ich.
Ja.
Ist es denn so, dass heute, Sie sagen würden, nochmal durch das Theater, durch die Möglichkeiten, die Sie da hatten und natürlich auch durch alles, was Ihnen bislang im Leben widerfahren ist, dass diese Gefühle von Schuld und Zerrissenheit dadurch bekämpft, / therapiert werden konnten und dass Sie sonst nicht da wären, wo Sie jetzt sind?
Ja. Also das kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Auf der anderen Seite habe ich den Raum Theater ungern als Therapieraum gesehen. Also er ist mir zu wichtig, als ihn jetzt in eine Anstalt, psychiatrische Anstalt umzuwandeln. Ich habe aber mit der Auseinandersetzung mit Literatur und eben anderen Lebensphilosophien auch viel über die Menschheit und über das Menschlein erfahren. Und dadurch hat sich auch meine kleine Biografie auch relativiert. Und das ist sehr heilsam. Also das wird jeder wissen, der Literatur genießt und sie auch leibhaftig, also so frisst, ja, dann wird er spüren, was es kann, sich in eine andere Biografie zu versetzen oder in eine andere, in ein anderes Land, in andere Kulturen, in andere Lebensbeispiele. Und das, ja, für mich war das der lebensrettende Raum. Also Gott sei Dank habe ich das früh, schnell entdeckt und dass ich da auch offensichtlich Begabung hatte, das war ein Geschenk. Das war wirklich ein Geschenk.
Wenn von Adele Neuhauser die Rede ist, ist ja auch immer fast zeitgleich von einer unkonventionellen Persönlichkeit die Rede, also sympathisch unkonventionell. Sind Sie unkonventionell? Und wenn ja, woher kommt dieses Unkonventionelle an Ihnen? Also Sie haben gesagt in einem Gespräch, meine Wege waren immer steiniger, vieles war zäher und langsamer als bei anderen.
Ja.
Warum?
Wie? Weiß ich nicht. Das habe ich mich oft gefragt, warum muss das bei mir so sein? Manchmal habe ich mir zur Antwort gegeben, weil ich vielleicht mir einbilde, stark zu sein. Und da immer wieder auf eine neue Probe gestellt werde, wie stark ich denn nun wirklich bin. Die Frage nach der Unkonventionalität müssten Sie andere fragen.
Ja, kann man selber schwer beantworten.
Ich empfinde mich gar nicht unkonventionell.
Ja, okay.
Ich empfinde mich eigentlich eher ganz stinknormal.
Ja, okay, ich verstehe. Also und wenn man so auf Ihre Vita blickt, ein bisschen was Konventionelles ist da ja durchaus auch drin. Also
ja,
ganz am Anfang waren Sie unter anderem in einer Institution, die hier in Österreich offenbar Knödelakademie heißt.
Ja,
höhere
ja.
Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe.
Ja, Lehranstalt ist ja schrecklicher
aus. Ja, schrecklich. Ja. Und wie sind Sie da hingekommen?
Ja, ganz einfach, weil ich eine schlechte Schülerin war. Zu meiner Zeit musste man noch Aufnahmeprüfungen ins Gymnasium machen. Das habe ich auch nicht geschafft. Ich war schon ein lernbegieriges Wesen. Mein Vater hat mich dann testen lassen, ob ich auch intelligent genug wäre. Er hat nicht bedacht, dass ich aufgrund der Trennungsphase meiner Eltern etwas irritiert war und abgelenkt war. Ja, und dann bin ich nicht aufs Gymnasium gekommen und dann bin ich eben auf diese Knödelakademie gekommen.
Aber wer weiß, wenn Sie dort nicht gewesen wären und
nicht
Gedichte vorgetragen hätten dort, dann wären Sie vielleicht nicht zur Schauspielerei gekommen, sondern Hausfrau geworden.
Nein, also nein, sicher auch Hausfrau, weil ich mag ja gerne beides. Eigentlich wäre aus mir, glaube ich, eine hervorragende Sängerin geworden. Das glaube ich nämlich jetzt wirklich, das sage ich jetzt nicht so scherzhaft. Aber ich glaube, ich wäre gut auf der Alm gewesen und Tiere melken und Käse machen und solche Sachen. Das ist also jetzt nicht passiert.
Aber sowas typisch Weibliches, Weibchenmäßiges hat Adele Neuhauser natürlich gar nicht an sich. Sie haben eine ziemlich tiefe Stimme, die, nachdem Sie am Reimke-Ödem operiert wurden, jetzt ein bisschen höher geworden
Gott sei Dank.
Ist. Aber also so weibchenmäßig so gar nicht.
Nein, das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich mich immer irgendwie ein bisschen geschämt habe für mich. Meine Nase zu lang, ich empfand mich auch nie sehr attraktiv. Habe auch als junges Mädchen Fingernägel gekaut, da hat mir dann mein Bruder Maschinenöl drauf geschmiert. Das hat eine Zeit lang geholfen. Aber ich hatte das Gefühl, wenn ich mich burschikos gebe, dann bin ich geschützter. Also wenn ich mich weiblich gegeben habe, ja, die Weiblichkeit hat etwas Verletzliches auch. Und das habe ich mich nicht getraut.
Heißt das denn auch, dass Sie, wir hatten ja jetzt die Hashtag MeToo-Debatte und die ist auch noch nicht zu Ende. Als Schauspielerin haben Sie Erfahrungen, wie sie zum Teil geschildert wurden, gar nicht gehabt?
Nein.
Schauspielausbildung, da waren wir vorhin stehen geblieben. Also beim Max-Reinhardt-Seminar hat es nicht geklappt.
Nein.
Danach sind Sie dann zur Schauspielschule Kraus gegangen. Von 1976 bis 1978 waren Sie da.
Ja.
Dann hat das Schicksal weiter seinen Lauf genommen.
Ja, es hat seinen Lauf genommen. Es war irgendwie kurz nachdem ich die Schauspielschule angefangen habe zu besuchen, bin ich auf Tournee schon gegangen und das war die Neue Werkbühne München. Und da war ich ein halbes Jahr auf Tournee und das war eine ziemlich eigenartige Erfahrung, die ich da gemacht habe auf dieser Tournee. Und ich bin dann nach einem halben Jahr zurückgekommen und da habe ich mir gedacht, mein Gott, jetzt muss ich ja wieder auf die Schule gehen. Und habe mich dann ziemlich rasch, so ein halbes Jahr später, dann zur zweiten Kontrollprüfung, es sind insgesamt 4 Kontrollprüfungen, angemeldet. Und da hat man mir den Abschluss dazu gegeben mit Auszeichnung. Und da bin ich dann plötzlich Schauspielerin gewesen, auf dem Papier. Und das war irgendwie eigenartig. Ich hatte natürlich noch einen sehr, sehr weiten Weg vor mir und musste noch viel, viel lernen. Und hatte bei all dem seltsamen Weg, der so für mich da auserkoren wurde, schicksalhaft, habe ich aber auch wieder ganz interessante Leute kennengelernt und auch ganz spannende Dinge erfahren und gelernt für mich. Und ich glaube, dass der langsame und fast marathonhafte Weg, der mir abverlangt wird in meinem Leben.
Das ist das Griechische in Ihnen.
Möglicherweise.
Sie haben ja auch Speerwerfen gemacht.
Genau, genau. Dass das das Besondere ist auch in einem Leben, finde ich. Also das ist, glaube ich, alles, was wir schnell können, was wir schnell erreichen, viel schneller auch wieder verloren werden kann und nicht gefestigt genug ist. Also alles, was langsam wächst, hat, glaube ich, auch Bestand.
Dann sind Sie tatsächlich mit dem Theater, das Sie selber gegründet haben, das Paket mit anderen in Wien zusammen, so eine Art Miniaturableger des Wiener Burgtheaters.
Ja.
Und damit sind Sie dann rumgezogen?
Das war stationär. Mhm. Da habe ich dann einem Kollegen geholfen bei einem Vorsprechen, den ich aus der Schauspielschule noch kannte und mit dem ich auch einige Szenen mit ihm einstudiert hatte. Und ich bin dann engagiert worden und der Arme nicht. Und dann war ich plötzlich in Münster. Und so ging dann der Weg von Norden und zurück in den Süden.
Irgendwo dazwischen haben Sie dann auch Ihren damaligen Mann Zoltan kennengelernt.
Ja, den habe ich eigentlich schon auf der Schauspielschule kennengelernt. Und wir sind beide nach Münster engagiert worden und waren da noch kein Paar. Aber das war irgendwie schon klar, dass das irgendwann so sein wird. Und dann, wir waren dann auch im Endeffekt 25 Jahre verheiratet. Und
genauso lange, wie Sie auch auf der Bühne waren, 25 Jahre, oder?
Schau, Wahnsinn.
Ja.
Ja, schau. Ja, und er ist auch der Vater unseres Sohnes.
Und Ihr Lebensmensch, haben Sie mal gesagt. Ja, schön.
Ja.
Nach dem Theater kam der Film, das Fernsehen. Was ist da anders als auf der Bühne? Ist da was anders?
Vieles. Das, was ich am Theater so sehr geliebt habe, war die Probenzeit, das Entwickeln einer Situation, das mit den Kollegen, mit allen zusammen, das gibt's dann da nicht mehr. Da kommst du studiert und hast schon Proben ein bisschen und dann wird aber gleich gedreht. Ich habe mich bewusst vom Theater für eine Zeit verabschiedet, weil ich sehr körperlich gespielt habe und mit sehr viel Energie, was nicht unbedingt immer positiv ist. Und das Gefühl gehabt, ich habe mich jetzt ausgepowert und ich bin am Ende, ich bin mit meinen Mitteln am Ende und ich habe mir auch nicht mehr wirklich vertraut und geglaubt und deswegen dachte ich, ich muss jetzt vor die Kamera, dass man meine Gedanken sieht, dass ich nicht alles über eine solche Strecke transportieren muss, dass ich mit anderen Mitteln arbeite und das habe ich sehr, sehr lieben gelernt. Ich drehe wahnsinnig gern.
Und ist nicht vielleicht, also könnte ich mir so vorstellen, beim Film, beim Drehen, die Angst vorm Scheitern noch größer? Also, weil wir es vorhin davon hatten?
Also, ich meine, da ist man eher geschützt, weil du kannst abbrechen und dann setzt das halt nochmal an. Aber du siehst mehr. Du siehst, ob derjenige wirklich fühlt und denkt. Das sieht die Kamera und das spürst du. Das kann man am Theater etwas noch verbergen.
Kaschieren.
Ja. Mhm.
Und in Ihrer Filmlaufbahn, also über manche Dinge, Tatort und Helene Weigel, werden wir gleich noch reden. Aber davor, gab es da auch schon irgendwelche Höhepunkte, also Drehs, die Sie besonders gern gemacht haben?
Es gab leider vor der Kamera mehr eigenartige Figuren, eben aufgrund meiner stimmlichen Position. Also das hat einfach ganz, seltsame Charaktere dann auch impliziert. Der Einstieg vor die Kamera, also wirklich intensiv, war Kirschenkönigin mit, jetzt habe ich seinen Vornamen vergessen, das gibt's jetzt nicht, Rainer Kaufmann, mein Gott, wie kann ich nur vergessen. Rainer Kaufmann hat damals Regie geführt und Johanna Wokalek hat die Kirschenkönigin gespielt, also die Hauptfigur. Und ja, das war besonders. Also es war ein wunderschöner Dreh, in Tschechien haben wir da gedreht und ich mochte die Geschichte sehr und ich mochte die Figur, die ich da gespielt habe, auch sehr. Und die vier Frauen und ein Todesfall, das war dann, ja, wie kann man das bezeichnen? Also das war das absolute Geschenk, weil nach langen Jahren in Deutschland vor der Kamera stehend und immer wieder konfrontiert zu werden, dass ich doch nicht eine ganz saubere deutsche Aussprache habe und dass ich doch irgendwie mich, also ich fühlte mich immer irgendwie nicht sicher genug sprachlich vor der Kamera. Und dann plötzlich dieses Dialekt sprechende, seltsame Vibe, das ich da spielen durfte. Ja, das hat katharsische Wirkung gehabt.
Ja, und dann eben Zeit vergeht, ja. 2011.
Ja, kam die Bibi.
Genau, ist Ihnen der Durchbruch beim deutschen Fernsehpublikum gelungen mit Bibi Fellner an der Seite von Harald Krasnitzer. Damals haben die Kritiker Sie den Schimmi aus Wien genannt, in Anlehnung an Schimanski in Duisburg.
Ja.
Aber heute heißt es dann, Adele Neuhauser sei die coolste, glaubwürdigste und erfreulichste Figur im deutschsprachigen Fernsehen. Das hat zum Beispiel die FAZ Sonntagszeitung im Februar dieses Jahres geschrieben.
Wow.
Da muss ja noch eine ganze Menge passiert sein in Ihrem Spiel seit 2011. Wie nehmen Sie selber da Ihre Entwicklung wahr und was bedeutet Ihnen, Bibi Fellner zu sein?
Naja, Bibi Fellner ist die realistischste Figur, die ich bis zu diesem Zeitpunkt gespielt habe. Also ich habe doch immer wieder diesen Ausflug in eine abstrakte Welt gehabt. Also die anderen Figuren waren doch Konstrukte. Bibi Fellner ist eine wahrhaftige, eine reale Figur. Ich finde auch eine Frau, wie sie zu Hauf da draußen rumlaufen, also nicht unbedingt mit der Vorgeschichte, mit diesem Alkoholproblem, sondern mit einer Wahrhaftigkeit, mit einer Ehrlichkeit, mit einer Selbstverständlichkeit, auch mit einer unglaublichen Energie, mit viel gesunder Wut, die also sich nicht alles gefallen lässt, nicht alles als gegeben hinnimmt und manchmal auch daran leicht ins Straucheln kommt, auch fast zerbricht in ihren Anfängen, aber eine sehr realistische Figur. Und da umso mehr habe ich also immer schon, war mir ein Bedürfnis auch schon auf der Bühne und immer ehrlich zu sein, offen zu sein. Das ist meine Qualität, dass ich das durch mich als, das habe ich von den griechischen Göttern, also irgendwie so, ich bin das Transportmittel für deren Sprache. Das klingt jetzt wahnsinnig überheblich, aber es ist so. Also man ist als Schauspieler, wie ich vorher sagte eben auch, also wie Sie auch zitiert haben, den aufrechten Gang und wieder zum Leben erwecken von bestimmten Gedankengut und Erkenntnissen und wie auch immer. Hm. Und das ist mir wichtig, dass ich ehrlich bin und das, ich glaube, das mag man.
Man könnte ja auch sagen, Sie sind auch angekommen, ne? Also weil diese Flucht in die Rollen und ja, so, das ja, ist überhaupt nicht ja mehr erforderlich.
Nein, das ist wahr. Ja, mhm. Interessant, das habe ich völlig vergessen. Ja, aber es wäre, also jetzt bin ich 60 geworden und das ist jetzt aber auch an der Zeit, dass ich angekommen bin.
Also Sie haben ja noch ein anderes ganz großes Projekt gehabt vor kurzem, also Tatort ist ein ganz wichtiger Teil, aber da war dann noch diese Rolle der Helene Weigel in ja Heinrich Breleurs TV Dreiteiler Brecht und da sahen Sie dem Original nicht nur erstaunlich ähnlich, ja, sondern ich fand, es war schauspielerisch auch wirklich sehr überzeugend.
Da kriege ich Gänsehaut.
Ja, wie war das, als Breleur Sie damals gefragt hat? Wussten Sie gleich, dass Sie das machen wollen?
Naja, natürlich. Ich war total verblüfft, dass es einen Regisseur gibt, der mir so vertraut, der mir so eine grandiose Person zutraut und der sich nicht blenden oder ablenken lässt von meiner Präsenz als Tatortkommissarin, sondern auch sagt, nee, da ist jemand, der ihr nicht nur ähnlich sieht, sondern auch die von seiner Sicht aus die Fähigkeit hat, sie zu verkörpern. Und ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass ich ihr so ähnlich sehe. Aber interessanterweise war Helene Weigel für mich schon als junge Schauspielerin schon so ein Fixstern am Schauspielerhimmel. Alleine durch ihre so Ausschließlichkeit, wie sie mit diesem Beruf umgegangen ist, ihr ganzes Leben der Schauspielerei gewidmet hat und ihr Mann. Ja, ohne sie wäre das alles ganz anders gelaufen, glaube ich. Also vieles anders gelaufen. Das war für mich, also das war Magie. Da war Magie am Werk.
Und das zu spielen fühlte sich dann auch magischer.
Das war interessant, aber wirklich, das klingt auch sehr eigenartig, aber ich wusste, ich muss nur eines machen. Ich musste mich leer machen und sie reinlassen. Und das habe ich gemacht.
Und diese Frau hat ja dem großen Brecht viel nachgesehen. Also das, ja, was der sich alles leisten konnte und trotzdem ihre Liebe ja nicht verloren hat, ist das schwer gefallen? Also dieser nee Teil der Rolle? Nein.
Nein, 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 weil dieser Mann für mein Empfinden jetzt nicht ein besonders schöner Mann war, aber er hat in seiner Kunst einfach sowas von überzeugend und er war ein besonderes Wesen. Er hat dann in seiner Sprache, wenn ich seine Gedichte lese, dann kriege ich Gänsehaut. Also das ist Erotik pur. Und das verstehe ich, dass man ja da einfach einer Begabung folgt, einer Da gibt's dann nicht mehr diese reale Welt, die einfach so einen bestimmten Umgang und so. Klar, natürlich will man auch, dass man gut behandelt wird, aber ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich meine.
Ja.
Es ist schwierig, dass...
Wie so ein Kokon und man ist gefangen, im positiven Sinn. Und das könnten Sie sich auch vorstellen, dass sowas passieren könnte im Hier und Jetzt,
natürlich.
Auch Ihnen.
Ja, aber natürlich.
Ja.
Natürlich.
Ja, dann passt es ja auch.
Ja, es ist, das ist ja bei dieser ganzen MeToo-Debatte, es ist schändlich und es ist großartig, dass Frauen den Mut hatten, das kundzutun, was ihnen widerfahren ist und dass einige da jetzt die Rechnung bezahlen müssen. Aber es ist gleichzeitig auch, muss man aufpassen, man ist ja doch noch ein mündiges Wesen, also man muss schon auch bestimmte Grenzen selber stecken. Also man muss dann auch sagen, geht's noch? Und man kann das auf eine auch spielerische und auch irgendwie schöne Art und Weise tun. Also man muss nicht gleich einen Anwalt einschalten. Ich glaube, das ist ein gesunder, frischer Umgang miteinander. Flirt, Grenzüberschreitungen, die jetzt nicht dramatisch sind, muss man auch nicht dramatisieren, finde ich.
Dennoch, wenn wir nochmal zu Brecht zurückkommen, wenn Brecht in der heutigen Zeit leben würde, dann wäre auf ihn in dieser Zeit natürlich riesige MeToo-Welle zugerollt.
Aber alle waren begeistert. Alle waren begeistert. Alle waren, dass sie können ja nicht alle MeToo-Stellen. Sträflinge können dieses Prädikat sich um den Hals hängen, ja, weil er war ja wirklich was Besonderes.
Also er hat mit seinen Gedichten, haben Sie vorhin gesagt, Gänsehaut bei Ihnen ausgelöst, schon lange bevor. Also das heißt, Sie waren schon vorher eine Liebhaberin Brechtscher Literatur, bevor Sie gefragt wurden. Und Sie sind überhaupt, um nochmal die Brücke ein bisschen zu schlagen zum Privaten, Sie sind überhaupt, Sie haben auch schon mal vorhin von Literaturfressen gesprochen, also Sie sind... Sie lieben Literatur und Sie lesen viel.
Ja, leider immer weniger. Ich lese. Ich lese gerne. Ich lese zu wenig zurzeit. Also ich möchte jetzt schon mehr Literatur wieder lesen, nicht nur Drehbücher, weil das ist keine Literatur.
Und was macht Adele Neuhauser noch in ihrem privaten Leben? Sie wandern gern, habe ich gehört.
Ja, auch das mache ich zu wenig. Aber das, ja. Ich gehe gerne energisch durch die Natur. Beim Gehen habe ich das Gefühl, kriege ich noch ein bisschen mehr mit, als Laufen ist jetzt nicht mein Bewegungsding, das kann ich nicht so gut. Wahrscheinlich, weil ich lange, lange geraucht habe und mir da wirklich dann die Luft ausgegangen ist.
Seitdem Sie 10 sind, ne?
Ja, aber ich habe jetzt, ich rauche nicht mehr seit 23 Tagen. Ja,
Moment. Glückwunsch.
Ne, ist jetzt schon die schlimmste, die erste schlimme Phase habe ich schon hinter mir.
Ja,
und Radfahren tue ich auch sehr gerne, aber beim Gehen sehe ich mehr. Und da kann ich auch, so fühle ich mehr vom Grund und von der Umgebung.
Und Musik ist ein Thema in Ihrem privaten Leben. Ihr Sohn macht Musik?
Mein Sohn macht Musik, großartige Musik. Und mit den Jungs, die Band heißt Edi Nulz, bin ich auch viel unterwegs und werde auch wieder unterwegs sein. Und das sind so die Glücksmomente in meinem Leben.
Und Adele Neuhauser liebt Neuanfänge, habe ich gelernt, bei der Lektüre ihrer Biografie. Da bietet es sich natürlich an, am Ende zu fragen, ist schon was geplant in Sachen Neuanfang, neue Projekte, neue interessante Aufträge? Gibt es gute Vorsätze vielleicht?
Dieser gute Vorsatz, den ich jetzt schon zu einem großen Teil in die Realität umgesetzt habe, ist gesund zu sein und nicht mehr zu rauchen. Großmutter zu sein in so vielen Momenten, wie es nur möglich ist. Meine kleine Enkeltochter ist natürlich eine Prinzessin, eine wunderschöne, ein sehr lustiges, ein sehr wunderschönes Wesen. Ja, das sind die Vorsätze. Das reicht schon, glaube ich, erstmal. Es gibt berufliche neue Geschichten, über die ich jetzt noch nicht so reden kann, weil sie noch nicht wirklich unterschrieben sind. Aber wenn das alles klappt, dann sind da ein paar nette Sachen dabei.